ARD. SWR Kultur. Essay.
Das Erste, woran ich mich erinnere, ist der Geruch. Das Buch stinkt. Kalter Rauch hat sich in die bunten, glänzenden Seiten gefressen. Jede Faser ist kontaminiert. Meine Nase sticht schon beim Auspacken. Der Geruch verbreitet sich, bis es kaum auszuhalten ist in meinem Zimmer. Ich setze mich in den Flur, an den Fuß der Treppe, neben den Fikus, fange an zu blättern. Und schon gehe ich verloren. Plesiosaurier, die den Kometeneinschlag überlebten. Mumifizierte Meerjungfrauen, zottelige Yetis. Körnige Fotos, klare Beweise. Der Raum verengt sich, das Weltall weitet sich.
Sag mal, rauchst du da unten heimlich?
Fragte meine Mutter von oben.
Es war mir so peinlich. Ich fühlte mich richtig schlimm erwischt. Dabei ist doch eigentlich gar nichts passiert. Nur ein kleiner Einblick in verstecktes Wissen, ein Funken Geheimnis, ein Wink aus dem Untergrund.
Wie roch kalter Rauch in den 90er Jahren? Sicher nicht nach Arbeitslosigkeit und Fliesentisch. Eher nach Nächten auf der Suche nach Freiheit und der Wahrheit hinter den Dingen. Ein Erwachsenengeruch. Die Vertieftheit eines Mannes, natürlich eines Mannes, in den Gegenstand.
Für mich roch so das Studium, das Wissen wollen. Ich sah ihn vor mir, wie er in Rauch gehüllt Verbindungen zog, verstand, wie alles zusammenhing. Ich dachte an den Mann, wie er die Zigarette in den Aschenbecher drückt und das Buch zuklappt. Vielleicht waren wir Verbündete.
1996 durfte ich zum ersten Mal in die Erwachsenenabteilung der Bücherei. 11 Jahre bin ich alt und lese gern. Vor allem löse ich gern Kriminalfälle. Wenn ich bei Kommissar Kugelblitz die rote Wunderfolie über die Lösung lege, erscheint immer, was ich sowieso die ganze Zeit gewusst habe. Bei TKKG wäre ich gerne Karl. Bei den 3 Fragezeichen Bob, wenn ich mich richtig erinnere. Peter vielleicht manchmal, denn der war schließlich Sportler. Und ich bin immerhin gerade 3,45 Meter weit gesprungen beim Sportfest. Frau Michel hat extra 2-mal gemessen, weil sie es nicht glauben konnte. Im Winter war ich 2-mal in Pocahontas und 3-mal in Casper. Nur meine Eltern zu überreden, mich in Jurassic Park gehen zu lassen, das hat nicht geklappt. Das Leben ist gut. Um mich herum bröckelt die Stadt zwischen Leerstand und Taubenscheiße. Am Rand steht die alte Völklinger Eisenhütte, deren gigantische Rohre und Schornsteine vor sich hin rosten, die aber am Ende dieses Jahres, was für ein wunderlicher Begriff, Weltkulturerbe sein wird. Die Welt hinter der Glastür, die die Kinderabteilung von der für Erwachsene trennte, war unendlich viel größer als die der Bilderbücher und jugendlichen Detektive. Das Licht war anders, vielleicht ein bisschen gedimmter und kälter. Die Regale dichter, die Buchrücken gedeckter. Nie im Leben dachte ich, würde ich mich hier auskennen lernen, zwischen den Hera Linz und den Thomas Bernhards, den Martin Walsers und den Paul Austers, John Grishams und Rosemunde Pilchers, die ich ja alle noch gar nicht kannte, aber hätte ja jetzt lesen können. Sein können wie gestern noch Bob und Karl. Ich hätte fotografieren lernen können oder kochen mit diesen Büchern. Aerobic oder wie man Vögel bestimmt.
In nichts konnte ich damals so aufgehen wie in der Vergangenheit und ihren Geheimnissen. Ich stritt im Kindergarten mit Arndt über die astronomische Uhr im Straßburger Münster. Ich war der Grundschüler im Salon Evi, der der armen Evi beim Haare schneiden, Ohren frei, bisschen länger hinten, Mittelscheitel, in ermüdender Euphorie alles ausbreitete.
Die Gipsleichen von Pompeji und die Gladiatoren, Kinderspiele im alten Ägypten und der Trojanische Krieg, glühendes Pech von Burgzinnen und die Luftfahrtexperimente der französischen Aufklärung. Was immer zu Ende war, habe ich verschlungen. Eingespeist. Ich wollte Archäologe werden und grub hinten, wo unser Garten steil zur Pferdekoppel abfiel, ein mittelalterliches Kloster aus. Ich wollte nicht einmal glauben. Ich wollte verstehen, wie die Welt, auf der wir leben, früher so ganz anders gewesen sein konnte, wie es war, darin zu leben. Die Vergangenheit war ein großer Abenteuerspielplatz und sicher spannender als das Kinderturnen beim TV Klarental.
Und wahrscheinlich wollte ich deshalb auch damals an diesem ersten Nachmittag in der Erwachsenenabteilung so viel mehr. Ich wollte alles.
Elegant schwarz und mit geheimnisvollem Titelbild zog mich eine Serie von Hochglanzbänden in ihren Bann. Mystische Stätten, Geisterphänomene, unerklärliche Begegnungen hießen sie. Geheimnisse des Unbekannten, die Buchreihe.
Ein Versprechen. Als manifestierte sich die ganze nun so nahe Zukunft des Erwachsenenseins in dem nach Rauch stinkenden Band rätselhafte Wesen, den ich schließlich mitgenommen habe.
Ein neues Dasein, in dem alles enthüllt ist und jedes Wissen gewusst und niemand unangenehme Fragen beschweigt, schien in den engen Gängen der Bücherei Form anzunehmen. Und ich war nicht allein mit diesem Begehren. Die Geheimnisse, sie waren plötzlich überall.
I want to believe. Agent Scully, Erich von Däniken und die Paranoia der 90er. Ein Essay von Steffen Greiner.
Die langen 90er Jahre beginnen damit, dass in Moskau der erste McDonald's öffnet. Eine einzige bunte Utopie. Der Krieg ist over und wir haben gewonnen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich alles am richtigen Platz findet, bis aus dem freien Markt plötzlich Freiheit wird. Demokratisch, irgendwie links und immer aufwärts. Die Love Parade zieht durch Berlin. Tic-Tac-Toe sagen bei Geld oder Liebe unzensiert Scheiße. Die Spice Girls erfinden erst den Pop-Feminismus und dann zusammen mit Tony Blair Cool Britannia. Bill Clinton spielt Saxophon, Gerd Schröder und Joschka Fischer besiegen Helmut Kohl und mit ihm die endlosen 80er der Bonner Republik.
Immer wieder wird ein Text von Francis Fukuyama als Metapher für diese Zeit bemüht. Das Ende der Geschichte, erschienen 1992. Der Wettbewerb aus These und Antithese ist zu Ende. Er ist entschieden, sagt er, zugunsten von Marktwirtschaft und Demokratie. Mit Marx beendet Fukuyama also Marx. Es gibt keine Synthese mehr, keinen Fortschritt, keine Antriebskraft der Geschichte. Zwar wird es noch dauern, bis alle Kämpfe ausgefochten sind, aber der Weg ist jetzt vorgezeichnet. Keine zwei Jahrzehnte später wird natürlich nicht einmal mehr Fukuyama daran glauben.
Heute fällt auf, wie viel in dieser Geschichte der bunten, sorglosen 90er verdrängt wurde. Genozide in Ruanda und dem auseinanderfallenden Jugoslawien zum Beispiel. Das gar nicht so friedliche Zerbrechen der Sowjetunion, das fortgesetzte Nichtstun angesichts der immer deutlicher sich abzeichnenden Klimakatastrophe, die Phase des dauerkoksenden Durchsetzungslibertarismus, die in den USA damals Morgenröte sieht, und dass die Wiedervereinigung, die sogenannte Wende, nicht so richtig gut lief, hat man in der Tagesschau-Realität auch erst ziemlich spät geschnallt. Überall in Deutschland werden sogenannte Ausländer gejagt, verprügelt, ermordet. Solingen, Mölln, Rostock-Lichtenhagen. Die Mehrheitsgesellschaft ignoriert die Düsternis, die sich ausbreitet. Das Leben war gut, außer der Massenarbeitslosigkeit, außer dem Ozonloch, außer den Nazis, außer dass Jasna, Sukrie und Dritan auf einmal bei uns in der Klasse waren und niemand richtig verstand, was das bedeutete, dass Krieg ist. Die Zukunft war frech und wild und wunderbar. Ist das Zufall, dass gerade in dieser Gesellschaft, die sich vor ein, zwei Momenten der Geschichte enthoben hat, in diesem kurzen Augenblick unschuldigsten Triumphs der Verdacht, dass da noch etwas ist, in den Mainstream wandert?
Geheimnisse überall. In der Bücherei, am Kiosk, im Fernsehen. Und bald auch schon in diesen Computern, denen mit Münzeinwurfschlitz in der Karstadt-Cafeteria 5 Minuten, 1 Mark.
Meine erste Internetadresse tippte ich aus dem PM-Magazin ab. Sie führte auf die Webseite eines Museums für Leonardo da Vinci. Nachdem ich mich durch die Geheimnisse des Unbekannten und die Bände aus der Nachbarschaft gelesen habe, brauche ich regelmäßig neuen Stoff aus den dunklen Ecken von Kosmos und Geschichte. Das PM hat damals schon den Ruf, ein Jugendblatt für Senioren zu sein. Peter Moosleitners interessantes Magazin wurde 1976 gegründet, als eines der ersten Hefte, die Wissenschaft für die breite Masse verständlich darstellen wollen. Der erste Chefredakteur hieß tatsächlich Moosleitner, mit Vornamen aber Gerhard. Eine vertrauenswürdige Basis also für ein Magazin, das die Welt in der ganzen Bandbreite von Autodesign bis Zen-Buddhismus erklären will. Schon 1979, ein Jahr nachdem Steven Spielberg Unheimliche Begegnung der dritten Art in die deutschen Kinos bringt, gibt es Begegnungen mit UFOs auf dem Titel von PM. Allerdings mit dem deutlichen Hinweis, wenn es denn welche waren. Als ich einstieg, war diese Distanz schon lange weg. 1994 wurde der altgediente Journalist Hans-Hermann Sprado neuer Chefredakteur und öffnete die Zeitschrift in Richtung geheimnisvolle Phänomene und Esoterik. Mit großem Erfolg. Eine 500.000 erreichte die Auflage Mitte der 90er. Jeden Monat wurde Geschichte neu geschrieben und die Zukunft ein Stückchen utopischer. Und welcher Kosmos sich da öffnete? Kornkreise. Sind es Aliens oder nur herumtrampelnde Teenager?
Zeitreisen.
Wann wird es endlich soweit sein und wie wird es uns damit ergehen?
Bigfoot.
Hat etwa ein Wesen aus der grauen Vorzeit versteckt bis ins Heute überlebt?
Nostradamus.
Frühneuzeitlicher französischer Pestarzt. Hat er vorhergesagt, dass die Welt im Jahr 2000 untergeht? Bald gibt es Nostradamus-Horoskope an jedem Bahnhofskiosk.
Der Heilige Gral.
Hat Jesus etwa mit Maria Magdalena in Südfrankreich eine Familie gegründet? Und ist das im Grunde genommen der Heilige Gral? Und wird dieses Wissen von einem korrupten Dorfpriester im kleinen Dorf Rennes-le-Château bewahrt und zu Geld gemacht? Oder was bedeutet nochmal diese Teufelsstatue in der Kirche? Jesus, überhaupt Jesus, ist der vielleicht in Indien gestorben? Während Leonardo da Vinci der Mann ist, der auf dem Grabtuch von Turin zu sehen ist? Vielleicht ja immerhin die älteste Fotografie der Welt. Die Jesus-Fälschung. Die Jesus-Verschwörung. Das Jesus-Video. Die 90er sind besessen von Jesus und von dem, was die Kirche so über ihn verheimlicht. Später kommen mit Der Da Vinci-Code, Die Päpstin und Illuminati noch andere Millionen-Bestseller dazu, die den dunklen Machenschaften des Vatikan auf der Spur sind. Und dann ist da ja noch das Ding mit den Aliens. Man hat ja immer vermutet, dass die Regierung oder zumindest die CIA da mehr wissen, als sie zugeben. 1995 taucht dann ein Videoschnipsel auf, der sogenannte Scintilli-Film, der eine Autopsie eines Aliens zu zeigen scheint, der 1947 in New Mexico auf die Erde geprallt sein muss. Das sogenannte Roswell-Ereignis wird in den 1990er Jahren zum schwer widerlegbaren Beweis. Warum kocht das in den 90ern so hoch? Und was sind die Fundamente, auf denen sich diese Atmosphäre ausbreitet? Macht man sich auf die Suche, stößt man schnell auf Erich von Däniken. Seit den späten 60er Jahren ist er der Großmeister dieser sehr öffentlichen Geheimloge. Und dieser Essay ist auch eine Auseinandersetzung mit seiner Geschichte. Es wird darum gehen, wie sich seine politische Position in den letzten 60 Jahren verändert hat und ob die Entwicklung, die Däniken nimmt, nicht eventuell sinnbildlich für etwas anderes sein könnte. Als ich beginne, diesen Text zu schreiben, lebt Erich von Däniken noch. Am 11. Januar 2026 stirbt er im Alter von 90 Jahren. Nun schaue ich also rückblickend auf seinen Werdegang. In den 90ern, als ich ihn kennenlerne, ist er auf dem Höhepunkt seines Ruhms. In der Bücherei stehen seine Bücher in der gleichen Regalecke wie die Geheimnisse des Unbekannten. Mit seinen Ideen gehört er zum erweiterten Umfeld des Aufbruchs um 68. Darin hat er eine fast einzigartige Scharnierfunktion. Seine Bücher mit ihren Bezügen zu indischen Mythen und mesoamerikanischen Zeremonien werden rezipiert in grünen Kreisen. Und sie erlauben dem gemäßigten, dem postkirchlichen, bürgerlichen Umfeld dieser Kreise, dem SDS und Hippies zu wild waren, die Talare aber eben doch auch zu muffig, doch einen kleinen Ausbruch. Sogar katholische Bibellesekreise werden abgeholt, seine Bücher bestätigen nämlich immer wieder den wahren Kern der Ereignisse der Heiligen Schrift. Seine These ist simpel. aber die Beweisführung komplex genug, dass bis heute über 40 Sachbücher erschienen sind. 2024 etwa, und sie waren doch da, im rechtsoffenen Kopp-Verlag. Und sie, das sind extraterrestrische Wesen, die Jahrtausende vor unserer Zeit die Menschheit besuchten, den Weg der Spezies mit importierter Moral und Technologien prägten und ihre Spuren als Götter überall in Religionen und Mythen hinterließen. Von den Veden ins Alte Testament, vom aztekischen Quetzalcoatl bis zum sumerischen Enkidu. Präastronautik nennt sich die Parawissenschaft, die sich als Metawissenschaft versteht, aus Quantenphysik und Ethnologie, Linguistik und Ingenieurswissenschaften, die bekannte Texte, Gebäude und Artefakte zwischen Gizeh und Cusco einer Relektüre unterzieht und stets fündig wird. Galileo Galilei, Kopernikus, in dieser Größenordnung bewegt sich Däniken für seine Anhängerschaft. Zu seinen besten Zeiten umwehte den Schweizer mehr als ein Hauch dessen, was heute vermutlich Trumpianisch genannt werden würde. Ein spielerischer Größenwahn, der jederzeit ins Autoritäre zu kippen droht. In den 90ern ist Erich von Däniken nicht einfach nur ein erfolgreicher Sachbuchautor, sondern ein Household Name. Nicht nur steht sein erstes Buch Erinnerungen an die Zukunft zwischen Dezember 1968 und März 1969 über 24 Wochen auf Platz 1 der Sachbuch-Bestsellerliste. Der gleichnamige Doku-Film ist 1971 sogar für einen Oscar nominiert. Der Nachfolger Zurück zu den Sternen wechselt sich in einem heißen Duell im Winter 1969-70 regelmäßig mit Albert Speers Erinnerungen an der Spitze der Spiegel-Bestsellerliste ab. Wobei der gelernte Hotelier Däniken den gelernten Hitler-vertrauten Speer mit 18:5 Wochen doch deutlich schlägt. 1983 sitzt der Autor mit Ingrid Steger und Norbert Blüm bei Wetten, dass. Und spätestens in den 1990ern gibt es dann kein Entkommen mehr vor den Empfangsgeräten. 1993 stellt er seine eigene Fernsehserie vor, Auf den Spuren der Allmächtigen. Der Sender ist Sat.1, die Typo eine eckige Clockfont, die Ästhetik der Digitalwecker und generell sowieso irgendwie die der Zukunft. Sat.1 zeigt damals noch nicht einmal ein 24-Stunden-Programm. Erst Mitte des Jahres verschwindet der Teletext an den Vormittagen. Und hier landen schon in feinster 3D-Animation schwankende UFOs auf Malta, kratzen heute unerklärlich erscheinende Rillen in den Felsen. »Willkommen im Land der Fragezeichen«, sagt Däniken in Pappmaché-Ruinen vor Greenscreen mit Cheops-Pyramide und Vollmond. Auch RTL produziert mit Außerirdische, kehren Sie zurück, Hightech aus dem All und die Bibel-Connection, ab 1996 große Dokumentationen über die Thesen des Schweizers. Und dafür, dass Däniken in seiner großen Serie von den Allmächtigen noch ankündigt, Fragen hinter den Fragen zu stellen, gibt er jetzt bereitwillig auf allen Bildschirmen Antwort. Im ZDF-Fernsehgarten und bei First Love auf Tele 5, wo Prominente über erste Liebe sprechen. Im ARD-Frühstücksfernsehen und bei Boulevard Bio. Er talkt mit Helmut Markwort und Bettina Böttinger. 1996 tritt er mit tatsächlich einnehmender Selbstironie gemeinsam mit Michael Schumacher in einem Werbespot von Nike auf. Cross-Training gleich X-Training gleich extraterrestrisch, also außerirdisch. Und ich sitze in meinem Zimmer und pause technische Zeichnungen ab von antiken biblischen Hightech-Waffen. Immer wieder die Bundeslade, die geheimnisvolle Batterie, deren Energie das Volk Israel über 40 Jahre mit Mana versorgt. Und der Himmelswagen des Hesekiel, dessen Räder sich in alle Richtungen gleichzeitig drehen können und der senkrecht in die Luft abheben kann. Ich schaute und siehe, ein Sturmwind kam von Norden, eine große Wolke und ein unaufhörlich aufflammendes Feuer, umgeben von einem hellen Schein. Und aus seiner Mitte, mitten aus dem Feuer, da strahlte es wie glänzendes Metall. So kündigt sich im Buch Hesekiel ein Thronwagen Gottes an. Da dachte nun Jahrhunderte niemand an ein Raumschiff. Aber klar, Die Wolke, das Feuer, das Dröhnen, das ist ein Raketenstart. Quatsch natürlich, but now you can't unsee it. Und Däniken sprang bald sogar noch ein echter NASA-Ingenieur zur Seite, der nach der biblischen Bauanleitung ein Raumschiff rekonstruierte, das mit nur minimal fortgeschrittener Technologie tatsächlich interstellar flugfähig sein sollte. Heute frage ich mich, was hat mich daran so gereizt? Glaubte ich das wirklich? Ja und nein. Einerseits gibt es die konservative, quasi natürlich erscheinende soziale Reaktion, eine einzelne Position, die sich ja offenkundig in keinem seriösen Expertenumfeld durchgesetzt hat, auf keinen Fall wirklich für voll zu nehmen. Eine Intuition, dass die immer wie die Faust aufs Auge zur Theorie passenden Bibelstellen, aztekischen Reliefs und indischen Stukas vermutlich massiv hingebogen werden müssen, um so nahtlos zu beweisen zu werden. Weil, wäre es wirklich so eindeutig, wie Däniken das darstellt, würden doch alle längst seine Thesen übernommen haben. Kontroversen lässt seine Argumentation ja eigentlich nicht zu. Es ist alles oder nichts. Und dafür ist es unterm Strich zu wenig. Das versteht man auch mit 11. Trotzdem wünsche ich mir natürlich, dass es genauso ist, wie er sagt. Es wäre ja schließlich wirklich verdammt cool, wenn es einfach Aliens gäbe. Und noch dazu, wenn die Aliens uns dann auch besuchen würden. Und zwar nicht wie bei Independence Day mit brutaler Feuerkraft, sondern als Lehrer und Architekten, als zum Leben erweckte Hieroglyphen und mesoamerikanische Flügelschlangen. Das ist unheimlich, aber genau darin liegt ja der Reiz. Däniken lesen ist wie eine begleitete Nachtwanderung mit Gruselgeschichte. Man kann sich drauf einlassen, weil Geister ja eh nicht existieren und man weiß, dass man sicher nach Hause kommt. Und widerlegt worden ist der Mann ja schließlich auch nicht, oder? Und dann gab es noch ein Einfalltor, das eine Rolle spielte auf meinem Weg in die EVD-Euphorie. Ich glaubte an Gott. Die Bibeltexte, die mich ohnehin beschäftigten, auch jenseits der Gemeinschaft im CVJM und dem Lied »Wenn das rote Meer grüne Welle hat« zu den Klavierakkorden von Dennis im Kindergottesdienst, wurden mit der Präastronautik neu kodiert. Ich trug ein Geheimwissen, das ich den grauen Gemeindemitgliedern, den bärtigen Presbytern, irgendwie also der ganzen offiziellen Kirche, die mich als Kind ja qua Kindsein schon nicht ganz vollnahm, plötzlich voraus hatte. Mit jeder wörtlichen Himmelsentrückung eines Propheten gewann ich selbst Macht über meinen Glauben und auch über die Kirche. Däniken erlaubte mir, mir meinen eigenen Glauben anzueignen, eigene Wege in die Bibel zu finden. Hat auch Däniken einen solchen Glauben? Und wie hat er sich entwickelt? Er ist Jahrgang 1935 und in einem katholischen Umfeld aufgewachsen. Als Schüler eines Jesuitenkollegs in Fribourg in der Schweiz lernte er die Bibel auszulegen. Er ist rebellisch, seine Noten sind schlecht. 1954 muss er die Schule verlassen und wird Hotelier. Außerdem Kleinkrimineller. Immer wieder tauchen Diebstähle und Betrügereien in den Akten auf. Immer wieder muss er kurz in den Knast. Immer wieder steigt er in den Rangordnungen der eleganten Hotels im Berner Umland auf, in denen er arbeitet, als Chef de Service oder Barmann. Er heuert sogar als Steward auf einem Atlantikdampfer an und er reist erstmals nach Ägypten. 1968 ist nicht nur eine Chiffre für die Umwandlung der versteinerten Nachkriegsgesellschaften, für Proteste und antikoloniale Bewegungen, sondern für Erich von Däniken auch ein Jahr des Umbruchs. Und genau besehen ist dieser Umbruch auch ein Teil des großen Globalen. Er hat über Jahre an einem Buch geschrieben, es selbst im Magazin der Verlagsbranche ganzseitig beworben. In meinem Tresor liegt ein Bestseller. Der kleine Econ-Verlag schlägt zu, lässt das Buch, düstere Side Note, vom ehemaligen HJ-Schriftleiter und Nazi-Bestseller-Autor Wilhelm Roggersdorf zu echter Massentauglichkeit hin überarbeiten. Der zukünftige Erfolgsautor Däniken, er kann, sagen Verlagsinterner, gar nicht schreiben. Aber sein Debüt, Erinnerungen an die Zukunft, passt perfekt in die Zeit. Es ist erzkonservativ und zugleich voll von Weltfrieden und Weltraumoptimismus. Es übersetzt die Space Odyssey in dörfliche Mittelschicht. Däniken stellt die großen Fragen nach Zeit und Raum und Ewigkeit. Er bescheinigt sich Mut, die Lehrmeinungen weiterzudenken, aber mehr noch seinem Publikum, das wagt zu hinterfragen, was es in der Schule gelernt hat. Es ist größenwahnsinnig und anbiedernd, bestechend in der Argumentation, technisch exakt und verschwurbelt zugleich. Wie würden, fragt Däniken in einem frühen Kapitel, raumfahrende Menschen der Zukunft damit umgehen, auf einem Planeten mit einer humanoiden, kaum zivilisierten Bevölkerung notzulanden? Zumal, wenn die indigenen Aliens sofort ehrerbietig ob unseres Getöses eine Delegation mit Opfergaben losschicken und wir irgendwie an Uran kommen müssten, um unser Raumschiff wieder zu starten. Wir würden versklaven, Moral und Hierarchien einführen, mit Auserwählten sprechen und ihnen Befehle übermitteln. Wir würden unser Volk mit unseren Waffen gegen andere außerirdische Völker verteidigen, glaubt Däniken. Eine KI würde uns erlauben, die Sprache der Aliens zu entschlüsseln und Beziehungen einzugehen. Vielleicht würden wir ausgesuchte Alien-Weibchen befruchten und eine neue Spezies auf dem Planeten schaffen, die, weil wir für Götter gehalten werden, eine Spezies übermächtiger Halbgötter wäre. Das liest sich heute wie eine Apologetik übelster Kolonialverbrechen. Aber für Däniken sind das wir. Das ist unsere Geschichte. In den frühen 70er Jahren erreicht die Weltauflage der Däniken-Bücher die 9-Millionen-Marke. In 26 Sprachen ist er übersetzt, sogar ins Chinesische. In den USA wurden nach einem TV-Auftritt in 24 Stunden 350.000 Bücher verkauft. Aber die bürgerliche Presse guckt natürlich ein bisschen verächtlich. Der Spiegel widmet ihm eine Titelgeschichte, Der Däniken-Schwindel, in der man ihn gnadenlos und durchaus ableistisch psychoanalysiert. Seine Behauptungen, er habe außersinnliche Wahrnehmungen, könne an Orte und in Zeiten reisen, ohne sich zu bewegen, das sei kein Wunder, das sei eine paranoide Schizophrenie. Und der Autor sitzt derweil wegen Betrugs und Veruntreuung mal wieder im Knast und muss spektakulär an einem Wiener Flughafen verhaftet und in die Schweiz ausgeliefert, vom psychologischen Gutachter vor der Weltöffentlichkeit seine Bisexualität verhandeln lassen. Vielleicht ist diese Erfahrung, diese Gleichzeitigkeit, ja auch ein Auslöser für den Wandel, den Däniken in den nächsten Jahren durchläuft. Eben ist er noch ein konservativer Hippie, der in Technikexplosion und Marskolonisation den kommenden Weltfrieden findet, der darüber offenbar nicht sehen will, dass seine Unterstellung, die Hochkulturen außerhalb Europas könnten nur durch außerirdischen Einfluss entstanden sein, rassistisch ist. Der keine Einsicht finden will, dass seine Vermutung, jüdische Menschen seien tatsächlich durch strikte Fortpflanzungsbeschränkungen und gentechnisch göttliche Manipulation genuin eine eigene Art, antisemitisch ist. Dann bricht etwas. Und vielleicht genau ab diesem Bruch ist er unterwegs, ein Mensch zu werden, der sich tatsächlich bewusst in rechtsextremen Randgebieten tummelt. Immer wieder scheitert Däniken, den einen Beweis zu liefern, den großen, den unhinterfragbaren, dessen Offenlegung von Beginn an, schon seit er in Erinnerungen an die Zukunft vermutete, dass auf dem Mars Ruinen stehen, die wir bald finden, immer unmittelbar vor uns liegt. Ein Gesamtwerk aus Tease and Denial. Oft sind einfach Behörden und Institutionen schuld, die ihm verbieten zu schreiben, was er wirklich weiß. Und eigentlich sind auch vor allem Institutionen schuld, dass er noch immer nicht die Ehrerbietung erhält, die ihm zustünde. GeisteswissenschaftlerInnen sind für ihn irgendwann nur noch inkompetente ElfenbeinturmbewohnerInnen, die ihn bewusst ignorieren, während er ein neues Zeitalter einleitet. Beziehungsweise, das sagt er selbst über sich, den geistigen jüngsten Tag herbeiführen werde. Als ich Däniken Mitte der 90er Jahre kennenlerne, ist er prominent, aber verlacht. Er hat seine eigene Serie im Privatfernsehen und seine Bücher stehen in jeder Bücherei. Aber was er schreibt, klingt mehr und mehr wie die frustrierte Klage eines abgehalfterten Mannes von gestern, der vermutlich weiß, dass er keinen Nobelpreis mehr erhalten wird. Vor allem in »Der Götterschock«, einem Buch von 1992, ist der Pathos einer Wut gewichen, die heute fast vertraut klingt, die zugleich das Lied der Freiheit singt und dazu autoritär und spießbürgerlich die Faust jedem entgegenschüttelt, der zu widersprechen wagt.
Die Spezialisten der gestrigen Schule wird das alles nicht kümmern, schreibt Däniken. Es lebt sich wohl im eigenen Saft. Was helfen zeitgemäße Erkenntnisse?
Oder an anderer Stelle von einer Denksperre. Und die ist durchaus riskant. Was passiert, wenn einem Gremium von ETs, das in irgendeiner Weltraumkolonie tagt, der Geduldsfaden reißt, fragt Däniken. Wer sind dann die Schuldigen auf der Erde, wenn der Mensch jeden religiösen und wissenschaftlichen Halt verliert? Wenn es hier nieden zugeht wie im Affenhaus, weil wir unvorbereitet mit Wahrheiten bombardiert und überschwemmt werden, die wir nicht mehr verkraften? Und weiter,
sind wir eigentlich alle bescheuert? Oder werden wir von wissenden Regierungsstellen wissentlich angelogen? Noch vor 7 Jahren hätte ich diese Frage nicht aufgeworfen. Heute stellt sie sich, weil zu viele Informationen auf dem Tisch liegen und weil ich mich entschieden weigere, Augen und Ohren zu verschließen, bloß weil der Großteil von ehrenwerten und vernünftigen Menschen über ETs lächelt oder weil eine sich taub und blind stellende Anti-UFO-Lobby alles mit dem Kuckuck der Besserwisserei überklebt. Sind alle Top-Secret-Dokumente, die in den vergangenen Jahren aus den Geheimarchiven diverser Dienststellen sickerten, Fälschungen?
So crescendiert Däniken.
Und wenn ja, wer steckt dann dahinter? Welches miserable Spiel wird hier eigentlich getrieben? Wenn bestimmte Dienststellen tatsächlich über ETs und abgestürzte UFOs Bescheid wissen und ihren trüben, lichtscheuen Mantel der Verschwiegenheit darüber stülpen, dann darf dieses Verhalten als der größte gezielte Menschheitsbetrug seit Jahrtausenden bezeichnet werden.
Bin auch ich in diesen Monaten Mitte der 90er über meine Lektüre von Däniken und anderen UfologInnen und Geisterforschenden zum Verschwörungsgläubigen geworden? Ich recherchiere zu Verschwörungstheorien. Die gibt es offenbar seit Jahrhunderten. In christlichen mittelalterlichen Vorstellungen war es meistens eine höhere Macht, die hinter den dunklen Machenschaften stehen soll. Der Satan, der sich im Zweifel der Heiden oder Juden als Werkzeug angenommen hat. Das ändert sich mit der Aufklärung. Gerade unter dem wissenschaftlichen Blick scheint die Fantasie zu blühen und die dunklen Mächte werden menschlich, aber eben gut getarnt. Was, wenn nicht geheime Gruppen, die die Weltgeschichte lenken, könnten Ereignisse wie die Französische Revolution erklären? In der Geschichte der Verschwörungstheorie waren es lange meistens die Eliten, die hinter Randfiguren böse Pläne sich entfalten sahen und sie zu unheimlichen Erzählungen verknoteten. Neben Freimaurern und anderen real existierenden Geheimgesellschaften, die nun mit unendlicher Macht ausgestattet scheinen, treten papsttreue Katholiken im protestantischen Amerika des frühen 19. Jahrhunderts, treten immer wieder jüdische Marionettenspieler wie im sich entfaltenden europäischen völkischen Antisemitismus, treten viel später im amerikanischen McCarthyismus Kommunisten auf. Immer wieder ist es ein Kampf Gut gegen Böse. Ein absoluter Kampf, der keine Kompromisse kennt. Noch einmal wandelt er sich im späten 20. Jahrhundert. Mehr und mehr sind es nicht mehr die Eliten, die eine die Ordnung bedrohende Verschwörung vermuten, sondern die Deklassierten, die sozialen Ränder, die vermuten, von den Eliten verraten worden zu sein. Als Däniken beginnt zu schreiben, ist er mit seiner Vermutung einer Kooperation von Regierung und Extraterrestriern also nicht allein. Es ist der Endpunkt von New Age. Erinnerungen an die Zukunft erschien 1968, im gleichen Jahr, als auch die Beatles nach Indien reisten und die transzendentale Meditation in Europa bekannt machten. Vor allem in den 1970ern gab es dann große esoterische Wellen. Steven Spielberg denkt sich 1977 unheimliche Begegnung der dritten Art als friedliche Berührung des Alltags mit dem völlig Fremden. Wo Streit ist, soll Einheit werden, zwischen Erde und Mensch, zwischen den Menschen, zwischen der eigenen Entfremdung und dem imaginierten heilen Ich. Die 90er brachten etwas anderes hervor, den Verdacht.
1994 wird zum ersten Mal eine Serie in Deutschland ausgestrahlt, auch auf einem der neuen Privatsender Pro7, Akte X, auf Englisch The X-Files, und schon gleich nach dem Start Kult. Die Erzählung um eine winzige Abteilung des FBI, die Fälle scheinbar jenseits von Naturwissenschaft und Logik bearbeitet und dabei immer dichter eine große Verschwörung zu umkreisen scheint, trifft den Nerv der Zeit. Mit Massenmördern, Außerirdischen und Mutanten, dubiosen Whistleblowern wie Schachfiguren dunkler Mächte und Fährten, die im Nirgendwo enden.
Ich erlebte Akte X immer im Urlaub, wo in der Ferienwohnung von Hartmanns, anders als zu Hause, Privatfernsehen zu empfangen war. Tagsüber Strand und danach ein Eis in Kappeln. Aber dienstags, 20.15 Uhr, wollte ich unbedingt vor dem Fernseher sitzen und hoffte, eher eine knackige Gruselfolge zu erwischen, keine, die Hintergrundwissen verlangte. Jedenfalls nicht mehr als meines.
Fox Mulder, Mitte 30, ausgebildeter Psychologe, Profiler beim FBI. Traumatisiert vom Verschwinden seiner kleinen Schwester in seiner Jugend, er ist überzeugt, sie sei von Aliens entführt. Arbeitet mit Agent Dana Scully, ausgebildete Ärztin, eine kühle, rationale Person, die bedingungslos an Wissenschaft glaubt und eigentlich zu seiner Überwachung abgeordnet ist, an geheimnisvollen Fällen, für die es keine rationale Erklärung zu geben scheint. Aber was weiß ich schon von Figuren wie dem Raucher und Deep Throat, von den Machenschaften von Assistant Director Skinner und den Lone Gunmen? Immer steckt etwas dahinter, ein komplexes Netzwerk entspinnt sich, ohne sich je ganz zu enthüllen.
Ob dahinter die Außerirdischen stehen, die Regierung oder gar eine geheime Gruppe, die alles kontrolliert, bleibt ungewiss. Gewiss ist nur, dass etwas im Gange ist, von dem man wenig wissen kann. Vor allem, wenn man ein Kind im Urlaub ist.
Im Verlauf der Serie stellt sich immer mehr ein Hauptgegner für Scully und Mulder heraus. Das Syndikat, auch das Konsortium genannt. Eine Gruppe von 12 alten Männern, gegründet 1947 nach dem Absturz eines UFOs über Roswell und im Umfeld übergesiedelter Wissenschaftler aus Nazi-Deutschland. Das Syndikat bildet eine Schattenregierung. Es ist zum Fürchten. Vielleicht unterschätze ich das auch, heute im Rückblick, wie sehr alles unheimlich ist an den unheimlichen Phänomenen. Wie wenn bei Akte X in der ersten Folge plötzlich ein Mensch sich rasend schnell irgendwie deformiert bewegt, wenn der Sarg aufgeht und darin statt des toten Schülers ein kleinwüchsiges, verwestes Tierwesen liegt. Wie die Gesichter der verfluchten Steinschädel von Hexham, The Boy und The Girl. Wie das hypnotische Adagio von Gloomy Sunday, dem Lied der Suizidanten. Ich war ein Kind, das schon in die Erwachsenenabteilung durfte. Aber die Welt war groß und düster, wie sie immer für Kinder groß und düster ist. Wie immer selbst das wummernde Eurodance-Lied, das man noch nicht kennt, auf der Kirmes, wenn man abseits steht, am Rand, wo das Dorffest ins räudige Gebüsch übergeht, nur Unheil versprechen kann. 1997 erscheint am Himmel der Komet Hale-Bopp mit seinem Schweif. Im Frühjahr steht er jede Nacht in rasendem Stillstand leuchtend am Firmament, deutlich wie ein Wunderzeichen auf Pergament, als wäre er immer da und würde immer bleiben. In den Phänomenkäseblättchen am Kiosk heißt es, in seinem Schweif verstecke sich ein UFO, vielleicht gar ein neuer, unbekannter Planet der vierfachen Größe der Erde. Am 26. März begehen 39 Mitglieder der religiösen Gruppierung Heaven's Gate kollektiven Suizid. Der Komet, sagen ihre Führer, sei ein Zeichen der Ankunft eines Raumschiffs, das sie ins Königreich des Himmels in eine neue Entwicklungsstufe bringen soll, während der Erde eine Apokalypse droht. Die Villa mit Pool und Palmen, die zugedeckten, schwarz bekleideten Leichen. Die Bilder bleiben. Im Frühling 1999 erscheint ganz in der Nähe meiner Heimatstadt die Mutter Gottes. In Marpingen, einem Dorf eine halbe Stunde vor Saarbrücken, wo Maria schon einmal 1876 drei Mädchen erschienen ist. Diesmal sind es drei junge Frauen, Marion, Judith und Christine, die der Frau leibhaftig begegnen. Wunderschön sei sie mit schwarzen Haaren und himmelblauen Augen und einem Schleier. Auch das Jesuskind ist dabei.
Tausende strömen zu den angekündigten Erscheinungen in den Hertelwald, wo die drei Auserwählten abwechselnd ihre Beobachtungen und Marias Worte in ein Diktiergerät sprechen. Deutschland, sagt die erzkonservative Madonna, sei auf dem Weg des Teufels wegen der ungeboren getöteten Kinder. Wir müssten beten, beten, beten. Ihre letzte Erscheinung kündigt sie für Oktober an. Ich warte zu Hause nervös auf eine Botschaft zum Ende des Jahrtausends, vom kommenden Unheil, von dem, was droht. Oder auf ein Wunder, wie in Fatima, als bei einer Erscheinung der Jungfrau die Sonne den tausenden PilgerInnen als bunte Scheibe auf die Erde hinzuschweben schien. Und 30.000 Menschen warten im Wald von Marpingen. Maria bleibt unsichtbar. Im Juli 1999 verschwindet die Sonne. Aber es ist kein Wunder. Die absolute Sonnenfinsternis rollt um die Mittagszeit über den Planeten. Wir haben Brillen aus Pappe und Folie. Überall hat es sie gegeben. Plötzlich wird die Welt unnatürlich ruhig. Dann breitet sich Dunkelheit aus. Aber ganz anders als in der Nacht und irgendwie übernatürlich. Ich lese von Nostradamus und seiner Prophezeiung, 1999 verdunkle sich die Sonne und lasse einen großen Schreckenskönig auferstehen, der einen Weltkrieg auslösen wird. Ich lese und lese die Verse, Hunderte, eine ungeheure, dunkle Poesie aus Blut und Untergang. Je weiter das Jahr voranschreitet, desto deutlicher steht es vor Augen, das Millennium, der Jahrtausendwechsel. Und damit, wer könnte sagen, dass es falsch ist, dass es nur Panik ist, der Millennium-Bug. Die Computer, vermuten immer mehr Menschen, springen zurück ins Jahr 1900. Alle Netzwerke, alle Technik wird mit einem Mal wirkungslos wie weiße Magie. Am Silvesterabend gehe ich in die Kirche. Das neue Jahr ist bereits angekommen, im Pazifik. Wir leben noch. Trotzdem fürchte ich, was passiert, wenn das Jahrtausend auch über Jerusalem endet. Die Angst ist sehr real in seiner Surrealität. Das Voranschreiten der Zeit, das Drehen des Planeten seiner eigenen Vernichtung entgegen und unseres Verlassenseins. Es lässt sich in diesen Stunden nicht mehr stoppen. Es ist, als ob die 90er in ihrem Ende sich zu einem Crescendo des Unheimlichen steigern. 1999 endet das Kinojahrzehnt mit dem Film Matrix, der den allerunheimlichsten Verdacht filmisch spektakulär zu greifen kriegt. Wir alle kennen keine Wirklichkeit, sondern nur eine täuschend echte Simulation der Wirklichkeit, die uns ruhig halten soll. Und wer die Wirklichkeit hinter dieser Wirklichkeit sehen will, braucht Mut. Auf unzähligen Filmabenden wird der Film auf VHS laufen. Bald können wir alle mitsprechen, fallen in Zeitlupe an imaginären Kugeln vorbei. Heute greifen antifeministische Akteure auf den Film zurück. Morpheus im Ledermantel, beide Möglichkeiten in der Hand. Nimm die rote Pille und du wirst sehen. Das System durchschauen, das dich klein und unbedeutend hält. 1999 ist auch das Jahr der zweiten Neuauflage des Woodstock Festivals. Und deutlicher könnte der neue Geist, der nach dem Ende des hippiesken New Age des Wassermanns Einzug hält, sich kaum zeigen. Auch ein Ende der 90er. Woodstock 99 ist in Erinnerung geblieben als Ort gnadenloser Durchsetzung brutaler Männlichkeit. Vor der Bühne kommt es zu Vergewaltigungen, hinter der Bühne zu Explosionen. »Fuck you, I won't do what you tell me«, singen gewalttätige Männer, eine Zeile von Rage Against the Machine, eine Rebellion gegen irgendetwas, deren du nicht einmal mehr definiert werden willst. In den 90ern wird auch die Bedrohung durch ein klar sichtbares anderes im Kalten Krieg durch eine diffuse ersetzt, in der nur mehr etwas nicht zu stimmen scheint, eine Wahrheit verschleiert, aber in greifbarer Nähe hinter Nebeln schemenhaft schon sichtbar scheint, köchelt sie, angeheizt durch das tatsächlich seinerzeit noch demokratische Medium des Internets mit seinen privaten Websites und Messageboards, immer weiter hoch. Bis die Paranoia schließlich mit 9/11 den Deckel sprengt, überkocht und über den Herd läuft, bis heute ungebremst.
Als die Flugzeuge in die Türme rasen und das Ende des Westens einläuten wollen, ist der Boden für die nächsten Verschwörungserzählungen bereitet. Als Inside-Job der Regierung, von dem immer mehr Menschen zu wissen glauben. Innerhalb großer Teile der Mehrheitsgesellschaft wächst die Angst. Und sie ist größer als die vor einem totalitären Überwachungsregime. Es ist die Zeit der Schläfer.
Ein paar Jahre später, 2003, wechselt Erich von Däniken den Verlag. Erschienen die Bücher des Jahrtausendwechsels, Die Götter waren Astronauten, Im Namen von Zeus und Zeichen für die Ewigkeit, noch beim Bertelsmann, kommt der Sammelband Jäger verlorenen Wissens schon beim Kopp-Verlag. Und vielleicht passt das zu einer Denkweise, die schon in den 90ern bei ihm zutage tritt. Das Verlagsprogramm liest sich wie ein Querdenker-Kongress zwischen Rechtsesoterik, Prepper-Literatur und Rechtsextremismus. Bücher mit dem Tenor »Eine Elite, ein Deep State« arbeite gegen die Mehrheit der Bevölkerung. Im Umfeld des erstarkenden Rechtspopulismus mit der Gründung der AfD und der Relevanz von Pegida wurde Kopp zu einer prominenten Stimme mit Einfluss bis weit in die bürgerliche Mitte. Als Däniken als einer der ersten großen Namen zu Kopp wechselte, war er also Teil einer Bewegung, die in den kommenden Jahren an Einfluss gewinnen sollte. Vieles, was in den letzten Jahren als Querdenken und Ähnliches bekannt wurde, ist schon angelegt in Büchern wie Der Götterschock. Menschen, die von Liebe, Freiheit und Verbundenheit aller Dinge reden, in ihrer Argumentation aber immer wieder menschenfeindlich sind, eugenisch, rassistisch, antisemitisch, in vielem das bunte Vorfeld der faschistischen Welle, die gerade rollt. Die SoziologInnen Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey nennen diese neue Strömung libertärer Autoritarismus. Es geht um einen Autoritarismus, bei dem nicht der starke Führer, sondern nur das eigene Ich, die eigene Freiheit, radikal und undemokratisch als einzige Machtinstanz akzeptiert werden kann. Bei dem die Interessenabwägung und Konsensfindung, die in demokratischen Gemeinschaften oft mit einer Einschränkung der eigenen Freiheit einhergeht, inakzeptabel ist. Der autoritäre Libertäre will uneingeschränkt seine eigenen Wünsche und Begehren umsetzen und den anderen aufdrücken können. Alles andere fühlt sich für ihn an wie Unfreiheit, wie Unterdrückung. Was die Freiheit der autoritären Libertären kränkt, ist die Erkenntnis, dass die Verflechtung von Ich und Welt, Ich und Gesellschaft, auch die Interdependenz, die Abhängigkeit voneinander, zwar verdrängt, aber nicht aufgehoben werden können. Dabei entsteht ein enormes Aggressionspotenzial. Das Leben der anderen wird egal. Der Rebell will immer und immer wieder nur hinterfragen, aber mit maximalem Glauben an sich selbst als unverrückbare, eben nicht hinterfragbare Instanz. Es fällt schwer, Däniken nicht darin zu erkennen. Den Weg, den er in den 90ern schon für sich entdeckte und der sich von dort aus weiterzieht. Und so ist es vielleicht kein Wunder, dass sie heute wieder blühen, die unheimlichen Phänomene. Im Streaming-Angebot laufen Serien wie Ancient Aliens, das mittlerweile in der 19. Staffel schon erkundet, welche historischen Bauwerke vielleicht Spuren außerirdischer Existenz bergen. Und Ancient Apocalypse, wo fortschrittliche Zivilisationen vor Zehntausenden von Jahren vermutet werden, deren Existenz die etablierte Forschung verschleiern will. Und auch der Bahnhofskiosk beteiligt sich noch immer. Zwischen Crime und Geo liegt seit einigen Jahren auch das Magazin Mystery. Strukturen unter den Pyramiden und Alien-Implantate, Atlantis und Templar. Es ist alles wieder da. Neu dabei heute sind die Verschwörungshits dieser Tage. Chemtrails, neue Weltordnung und Corona-Lüge. Tief ins Niemandsland der verborgenen Wirklichkeiten will das Heft eindringen, in der wenig so ist, wie es scheint, und dem Publikum die geheime Natur unserer Welt enthüllen. Nicht nur die Ästhetik, auch der Ton ist so 90er wie Buffalo Boots und Hulk Hogan. Das Heft erscheint natürlich im Kopp-Verlag. Selbst Akte X kam noch einmal zurück. 2016 erscheint tatsächlich nach 14 Jahren Pause eine neue Staffel. Sie spielt in einer ganz anderen Welt als die, die Akte X in seinem großen Lauf in den 90ern hinterließ. In der ersten Folge vom Januar 2016 trifft Mulder sich mit einem erfolgreichen rechten Podcaster, der glaubt, dass nicht Aliens die Welt versklaven wollen, sondern Ultrafaschisten mit Alien-Technologie. Einen Kanal weiter im gleichen Murdoch-Medien-Imperium Fox, das die Serie produziert, hat sich da der Verschwörungsglaube schon in große Marktanteile verwandelt. Wenige Monate nach der Ausstrahlung wird ganz ohne Alien-Technologie in den USA Donald Trump gewählt. Mit freundlicher Unterstützung von Fox News und erfolgreichen rechten Podcasts. Schon 1964 hat der Historiker Richard Hofstadter den Begriff des paranoiden Stils in der amerikanischen Politik geprägt. Eigentlich ja ein Begriff aus der Psychiatrie, den er sich ausborgt. Denn pathologisch ist es gerade nicht, was der amerikanische Populismus seit dem 18. Jahrhundert immer wieder konstruiert, sondern politisch für ihn äußerst produktiv. Ein bedrohtes Land. Hofstadters Essay zum Paranoid Style ist unter dem Eindruck der McCarthy-Ära und der Kommunistenjagd geschrieben. Es liest sich heute wie eine Analyse der Ära Trump. Aus Nische wird Weltpolitik. Auch die Verschwörungstheorie QAnon und ihr Sagenkreis um entführte Kinder, bluttrinkende Hollywood-Stars und die Befreiung durch den Messias im Weißen Haus klingt eigentlich von vorne bis hinten wie von den AutorInnen von Akte X ausgedacht. Und noch immer gibt es WG-Küchen, in denen hängt, auch ewig unvermeidlich, I want to believe, das ikonische Plakat mit der fliegenden Untertasse, das im TV-FBI-Keller von Fox Mulder die Richtung vorgibt. Und doch, ganz geht es nicht auf. Ganz geht die Paranoia der 90er nicht auf im autoritären Mainstream der Gegenwart. Zumindest nicht für das Kind, das ich war, das auf dem Treppenabsatz sitzt zwischen Fikus und Pubertät, das liest und verstehen will. Denn wer wäre ich heute, zu verstecken, dass es am Ende vielleicht doch die ParawissenschaftlerInnen waren, die meine Faszination für die Vergangenheit von etwas Passivem, von Wissen, das man konsumiert, zu etwas Aktivem gemacht haben. In den Büchern über Maya-Reliefs mit UFOs und Poltergeist-Phänomene im Umfeld britischer Teenager durfte ich selbst analysieren, durfte hinterfragen. Der Blick wandert 2 Grad nach links und gewinnt plötzlich Sinn. Aus religiösem Hymnus wird Science Fiction und aus Science Fiction in meiner schönsten Schreibschrift in einem grünen, dicken, karierten Heft, das ich bis heute aufbewahre, ein erster Ausflug in die Wissenschaft. Jede Verschwörungstheorie vereinfacht in ihrem Kern komplexe Strukturen und Zusammenhänge und erklärt sie mit dem versteckten Wirken von bestimmten Personen. Aus der Realität von ökonomischer Ungleichheit und sozialer Ungerechtigkeit wird so die Fiktion einer Verschwörung. Immer ist verschwörungstheoretisches Denken deshalb gefährlich, weil im ersten Schritt eine vereinfachte Geschichte entworfen wird, in der bestimmte Personen zum Träger der Verschwörung gemacht werden, die es dann im zweiten Schritt zu entlarven und bekämpfen gilt. Strukturelle und komplexe Zusammenhänge werden dabei ignoriert. Aber zu ihr gehört auch ein weiteres Kernelement, der Verdacht. Und der Verdacht, dass nicht alles so ist, wie es scheint, ist auch die Basis wissenschaftlicher Neugier. Natürlich scheint sich die Sonne um die Erde zu drehen. Und der Schritt zu erkennen, dass das Gegenteil stimmt, bedarf des Zweifels am eigenen Wahrnehmen genauso wie am etablierten Wissen. Die Frage, was hinter den Dingen steckt, die sind, wie sie sind, muss also nicht zwangsläufig mit düsteren Verschwörungen zu beantworten sein, sondern auch mit Schwerkraft oder Kohlenstoff, mit historischer Pfadabhängigkeit oder Diskriminierungsmomenten. Sie muss nur erst einmal gestellt werden. In der Theorie zumindest steckt auch in der Verschwörungserzählung ein Moment des unbändigen, produktiven Wissenwollens. Und so waren diese Texte für mich, mehr als die welterklärenden Was-ist-was-Bände, eine Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten. Ich habe exzerpiert, habe aus den Kapiteln aller dieser Bücher voller erdrückender Beweise heraus meine eigene Fibel historischer Wahrheiten kuratiert. Ich schrieb ab, zeichnete nach.
hielt mir, wenn die Bücher aus der Bücherei nach Rauch oder die vom Flohmarkt nach dem Schimmel eines muffigen Kellers rochen, die Nase zu, während ich lernte, die wichtigen Fakten von den reinen Fillern zu trennen und Redundanzen zu vermeiden. Vielleicht besser als Däniken selbst. Und vielleicht stehe ich deshalb nicht im Inhalt, sondern in der Denkweise noch immer im Einfluss dieser Schule. Vielleicht liegt es an dieser Erfahrung, dass das Kind, das ich war, später Kulturwissenschaft studieren wollte statt Germanistik oder BWL. Und vielleicht ist darum heute auch ein solcher Text, ist die Idee, die 90er und ihre detektivisch die Geheimnisse der Welt erkundenden AutorInnen noch einmal anders zu lesen, nicht als lustige Spinner, sondern als Anfang des Rechtsrucks, als autoritär-libertärer Pioniere von verschwörungstheoretischer Schwurbelei im Post-Truth-Zeitalter, im Grunde auch nichts anderes als ein Danebendenken in exakt diesem, in letztendlich ihrem paranoiden Geiste.
I Want to Believe. Agent Scully, Erich von Däniken und die Paranoia der 90er. Ein Essay von Steffen Greiner. Sprecher Christoph Pütthoff. Technische Realisation Daniel Sänger und Robin Zwirner. Regie Günther Maurer. Redaktion Mareike Marke. Produktion Südwestrundfunk 2026.
Ihr liebt Science-Fiction-Hörspiele? Dann besucht einfach das Portal. In diesem Hörspiel-Podcast erwartet euch die Zukunft jeden zweiten Donnerstag in der ARD-Audiothek.